Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag hier im Berliner Humboldt-Forum. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, auch wenn Sie uns im Radio hören oder im Podcast oder natürlich im Video-Livestream auf Deutschlandfunk Kultur. .de/Humboldt-Forum. Meine Damen und Herren, wir hatten hier schon Minister. Wir werden hier bald einen Ministerpräsidenten haben, aber wir hatten noch nie einen Prinzen im Schloss. Den Frontmann der Prinzen, Sebastian Krumbiegel. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, hallo.
Ich glaube, das kann keiner verpasst haben. In den 90ern die großen Hits, alles nur geklaut, Millionär, Mein Fahrrad. Aber Sebastian Krumbiegel, viel mehr als das. Wir laden ja hier immer Gäste ein, mit denen man gut über die Dinge reden kann, die diese Gesellschaft bewegen, bestimmen. Und Sie sind einer derjenigen, als jemand, der gesellschaftlich engagiert ist für Demokratie gegen Rechtsradikalismus in verschiedenen Initiativen, durch verschiedene Dinge, die Sie tun, durch ein Buch, das Sie geschrieben haben, Courage zeigen, warum ein Leben mit Haltung gut tut. Das sei alles schon mal vorweg gesagt. Und Sie haben eine ganz wunderbare Verbindung zu diesem, ich wollte gerade sagen Gebäude, aber das ist nicht ganz richtig. Ich müsste genauer sagen, zu diesem Ort, denn Sie haben als...
Zum Vorgänger dieses Gebäudes.
Zum Vorgänger, zum Palast der Republik oder wie Sie gerade gestern Abend noch auf Twitter geschrieben haben, Erichs Lampenladen. Sie sind nämlich aufgetreten in Erichs Lampenladen, aber da waren Sie noch ein bisschen jünger als heute.
Das war in unserer Kindheit, als wir im Thomanerchor gesungen haben und da haben wir ab und zu im Palast der Republik gesungen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das hier alle Gäste immer sagen. Also man mag ja über das Schloss denken, was man will, das hier neu gebaut worden ist, aber klar war der Palast der Republik irgendwie auch ein cooles Ding und war irgendwie ein Ding, das auch identitätsstiftend war. Und klar kann man jetzt darüber diskutieren, was das hier eigentlich soll mit dem Schloss. Und sorry Leute, weil wir sind hier eingeladen. Ja. Ich finde das ja auch wunderschön, aber natürlich, wie gesagt, die Identität ist schon was, was da vielen Leuten genommen worden ist damals.
Ja. Ich meine, der Palast der Republik kommt kommt ein Stück weit zurück, unter anderem, weil Sie heute da sind, nein, aber weil es eine große Ausstellung geben wird in diesem Jahr, also das vielleicht als kleine Brücke in das, was Sie gerade beschrieben haben, zum 50. Jahrestag der Grundsteinlegung des Palastes der Republik. Aber nochmal zurückgeblickt, das war wann ungefähr? Wann sind Sie hier aufgetreten?
80er, Anfang 80er.
Können Sie sich erinnern?
82, na, ein bisschen schon. Ich weiß, dass Honecker selbst da war. Also es war ja auch dann so ein Ding, dass wir... als Thomanerchor, oder dass die Chefs des Thomanerchors, vor allem der Thomas Kantor damals, dass der schon versucht hat, die Tradition zu wahren. Also die Tradition im Sinne von Johann Sebastian Bach, der ja all seine Werke mit Soli Deo Gloria überschrieben hat, also mit allein Gott die Ehre. Und der sozusagen der Versuchung widerstanden hat, die ja durchaus auch gewollt war von den Machthabenden damals in der DDR, dass der Thomanerchor jetzt nicht anfängt, FDJ-Lieder zu singen, so, und dass wir schon der Tradition verhaftet bleiben, im allerbesten Sinne. Und da mussten auch Kompromisse eingegangen werden und deswegen hat man dann eben auch vor Honecker im Palast der Republik gesungen.
Mhm. Aber auch anderes? Also FDJ-Lieder wahrscheinlich
nicht? Nee, FDJ-Lieder garantiert nicht, aber natürlich, es gab weltliche und geistliche Programme sozusagen. Okay. Und wir haben dann da, glaube ich, eher weltliche Dinge gesungen.
Ja. Jemand, der Sie ja stark auch musikalisch mit geprägt hat, vor allem als es dann groß wurde, auch Ihre Karriere war ja jemand, der hier auch seinen großen Auftritt hatte, Udo Lindenberg.
Damit aber verbinde ich auch den Palast.
Ja?
Weil das war, glaube ich, 84, dass Udo hier gesungen hat, und also genau an dieser Stelle. Und es war eine Tour durch die DDR geplant und die ist dann aber ausgefallen, weil er sich doch politisch zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Und damals war ja gerade die Diskussion über die Mittelstreckenraketen, über die Atomraketen und SS-20 und Pershing-Raketen. Und er hat eben gesagt, dass sowohl die SS-20-Raketen, also die vom Warschauer Pakt, also vom Osten, dass die genauso schlimm und todbringend sind wie die Pershing-Raketen. Und das hat den Leuten nicht gepasst.
Interessant, ne? Eigentlich eine ziemlich selbstverständliche Aussage.
Logisch.
Ja.
Obwohl
ja.
Das auch ein weites Feld ist. Man kann ja viel über Rüstung und über Waffenexporte diskutieren, gerade in der heutigen Zeit. Und wo ich dann mich selbst auch hinterfrage, wie sehr ich meine eigene Meinung auch revidiere, wo ich dann auch denke, hey, Pazifismus ist eine gute Erfindung und ist auch eine gute Lebenshaltung, aber manchmal ist es eben auch feige, würde ich fast sagen, oder ist es auf jeden Fall nicht zielführend. Wenn wir jetzt an den Ukraine-Krieg denken und überhaupt an die vielen, vielen Kriege, die in dieser Welt stattfinden, die würden natürlich ohne Waffen nicht stattfinden, aber wenn ein Aggressor ein anderes Land überfällt, dann muss man sich verteidigen. Also ich bin da selbst sehr unentschlossen und bin da selbst sehr unentschieden und mein Lieblingssatz ist immer, es ist alles sehr kompliziert. Es ist nicht mit Ja und Nein zu beantworten.
Ja.
Und ich weiß, also natürlich bin ich dafür, oder es gibt ja auch in der Geschichte Beispiele, bei denen Gewalt angewandt werden musste oder vielleicht auch bei denen Gewalt hätte angewandt werden müssen. Also wenn wir an Srebrenica denken oder an den Völkermord in Ruanda, wo die UNO eben daneben steht und guckt, wie Hunderttausende von Menschen in Afrika ermordet werden.
Ja.
Oder wenn wir an unsere eigene Geschichte
denken. Ich wollte gerade sagen, nehmen Sie 1945, ja, den 8. Mai,
die Welt
durch Verhandlungen erreicht wurde.
Ja. Man hätte mit Hitler nicht reden können. Und diese ganze Appeasement-Politik, die damals ja auch gerade von englischer Seite lange betrieben worden ist, das hätte zu keinem Ziel geführt. Und die Welt würde heute anders aussehen. Es würde kein einziger jüdischer Mensch mehr in Europa leben. Und deswegen war es wichtig und richtig, damit Gewalt dagegen zu halten.
Ich finde es interessant, wie Sie das beschreiben, weil mir ging das heute bei der Lektüre der Meldung der Nachrichten durch den Kopf, als ich gelesen habe, dass Deutschland ein Rekordjahr hat an genehmigten Rüstungsexporten. Und ich vermute,
nicht nur Ukraine übrigens.
Ukraine, aber natürlich ein ganz großer Teil. Aber in einem ganz, sagen wir vor 3-4 Jahren, wäre das wahrscheinlich eine Meldung gewesen, die Menschen, die tendenziell pazifistisch oder nennen sie es nur einfach vielleicht progressiv gestimmt sind, wahrscheinlich erschreckt hätte. Warum eigentlich? Und jetzt sehen wir es in einem ganz anderen Kontext. Ne? Oder vielleicht nicht ganz anderen, aber in einem ambivalenten Kontext.
Es befremdet mich trotzdem, ja. Also muss ich ganz klar sagen, weil natürlich wäre die Welt schöner und besser, wenn es nicht so wäre. Aber die Welt ist nicht schön oder ist auf jeden Fall zurzeit gerade aus den Fugen. Und es gibt Bestrebungen, nicht nur bei uns, sondern wirklich weltweit, demokratische Strukturen abzuschaffen. Und man muss dagegenhalten. Wir müssen uns kümmern, Leute.
Sebastian Krumbiegel, wir sind hier verabredet, um genau diese Gespräche zu führen. Wir haben leider auch einige Anlässe heute, um mal zu schauen, wie dieses Land, unsere Gesellschaft so tickt. Dieses Land, das Sie ja auch bereisen als reisender Musiker. Aber, Stichwort Musiker, das ist ja natürlich das Wunderbare, wenn man mal einen Musiker da hat. Ja, das war Ihr Einsatz. Dass wir ja einfach auch Musik von Ihnen kriegen können. Und Sie haben uns einige wunderbare Titel mitgebracht. Zum Beispiel etwas, was grammatikalisch erstmal sehr logisch ist. Die Demokratie ist weiblich. Was ist das für ein Song?
Ja, das ist ein Lied, das ich geschrieben habe, weil mein Vater mich draufgebracht hat. Mein Vater hat mir damals gesagt, Junge, schreib doch mal ein Lied über die Demokratie. Und da habe ich gesagt, Fadi, das geht nicht. Das ist so ein schweres Thema, kriege ich nicht gebacken. Aber mein Vater ist ein sehr, 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 sehr kluger Mensch und hat natürlich am Ende Recht behalten. Und rausgekommen ist das hier. Die Demokratie ist weiblich. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass die Liebe und die Hoffnung ihre Schwestern sind. Weiblich, ich glaube, dass Barmherzigkeit und Humanität, genau das ist, worum es geht. Die Demokratie ist so verletzlich. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass die Klugheit auf der Matte steht. Genauso wie die Solidarität und die Schönheit, die Freiheit, die Verliebtheit in diese wunderbare Welt. Ich will ein Leben lang für diese Dinge gerade stehen, mit all den Leuten, die auf unserer Seite sind. Ich will ein Leben lang auf dieser Barrikade stehen. Für die Demokratie, sie ist weiblich. Ich weiß, ich wiederhole mich und frag mich, wie komm ich drauf klar, dass der Friede männlich ist. Wie der Krieg oder der Sieg, das will ich wissen. Ich frag mein Gewissen, sächlich, tatsächlich ist das Geschlecht doch nicht wichtig. Ich will ein Leben lang für diese Dinge gerade stehen, mit all den Leuten, die auf unserer Seite sind. Ich will ein Leben lang auf dieser Barrikade stehen. mit all den Männern, all den Frauen, mit all den Wesen, die sich gegenseitig vertrauen. Mit all den Freaks und den Normalos, lass mal sehen. Ich will ein Leben lang für diese Dinge gerade stehen. Mit all den Leuten, die auf unserer Seite sind. Ich will ein Leben lang auf dieser Barrikade stehen. Ich will ein Leben lang verstehen, dass es sich lohnt, an dieser Front steil zu gehen. Für die Demokratie, die Demokratie, die Demokratie ist weiblich.
Dankeschön.
Die Demokratie ist weiblich, live gesungen von Sebastian Krumbiegel. Hier im Berliner Humboldt-Forum.
Live gesungen und live verspielt.
Ja, das stimmt. Ich sage das, oder Sie sagen das auch, und alle, die das sich leibhaftig ansehen wollen, die nicht hier sein können, können auch einsteigen in unseren Livestream auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Da sehen Sie uns auch und da sehen Sie Sebastian.
Wir sehen so dermaßen gut aus.
Absolut, ja. Ich finde übrigens wunderbar abgestimmt, diese leichten Orangetöne heute. Ja. Ne? Also, ja. War das Zufall bei Ihnen? Bei mir ist es natürlich beruflich bedingt.
Nee, ich habe den Pulli an, weil ich den Verein mag, der da drauf steht.
Paradiesvögel statt Reichsadler.
Zift e.V., ein Dresdner Verein, die sich darum kümmern, dass wir ein Zentrum für interkulturelle Verständigung haben. Also, glaube ich, sehr wichtig. Und die machen total gute Arbeit. Also, liebe Grüße nach Dresden. Ich versuche ja immer wieder zu sagen, dass dieses ganze Ostbashing nervt, dass man da wirklich vorsichtig sein muss und dass man lieber die Leute unterstützen soll, die da wirklich, die sich kümmern und die wirklich sehr, sehr wichtige und sehr gute Arbeit leisten.
Das verdient einen Applaus, auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz zu diesem Lied, apropos Video, wir haben ja gerade schon Video angesprochen, es gibt ein ganz tolles Video, das Sie dazu produziert haben, da sieht man nämlich, also man hört Sie, aber man sieht andere Menschen singen oder zumindest die Lippen bewegen, also im Prinzip das Who is Who der deutschen Prominenz, wer ist da alles, Grönemeyer,
Grönemeyer, Lindenberg, Maffei,
Iris Berben,
ja,
alle, und denen haben Sie quasi den Text gegeben, die haben die Lippen bewegt.
Ja, ich habe denen das Lied geschickt und die haben mit ihrem eigenen Handy die Sachen gedreht und das haben wir dann zusammengeschnitten. Und ich war froh, dass so viele Leute mitgemacht haben. Das war wirklich für mich auch ein Highlight. Wenn irgendwie deine Leute, die du als Kind gehört hast, auf einmal deine Dinger unterstützen, ist schon cool.
Ja, absolut. Sebastian Krumbiegel, ich habe natürlich aufmerksam zugehört. Ich glaube, dass Barmherzigkeit und Humanität genau das ist, worum es geht. Eine Zeile aus dem Song, den Sie gerade gesungen haben. Geschrieben 2019.
Jo.
Sind Sie schon bereit einzusteigen in die Realitäten des Jahres, des frischen Jahres 2014?
Ich gebe mir Mühe.
Ja, denn da sind wir. Entschuldigung. Das war der kleine Test, meine Damen und Herren. Ja. Sie sind wach, wunderbar. Schön. 2024. Wie die Zeit vergeht. 2024. Aber ich glaube, 2014 wäre das auch nicht passiert, was wir jetzt erlebt haben, 2024. Ich denke an Robert Habeck, der von seinem kleinen Silvesterurlaub zurückkommen wollte am Fährhafen Schlüttsiel, den bis dahin, glaube ich, kaum ein Mensch kannte, von einem aufgebrachten Bauerndemonstration im Prinzip gehindert wurde, an Land zu gehen, also wirklich auch mit heftigen Tönen. Wir sehen, wie der Bundeskanzler, wie Olaf Scholz gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haselhoff, durch Flutgebiete geht und eigentlich vor allem beschimpft wird, also auch mit Ansagen geht zurück. Sie selbst, ich kann das aber ergänzen, Sie selbst haben gerade erst vor 2 Monaten erlebt, dass Sie in Greifswald auftreten wollten und diese Veranstaltung fast abgesagt worden wäre, weil es Drohungen gab gegen die Veranstalter. Sie haben das dann doch durchgesetzt. Puh, was ist da gerade los?
Wenn ich das wüsste, ey. Also was ist gerade los? Ich glaube, viele Leute verwechseln Freiheit mit irgendwas anderem. Und Freiheit heißt nicht, dass man nicht cool miteinander ist, dass man nicht respektvoll miteinander umgeht. Freiheit bedeutet nicht, dass man alles sagen kann. Freiheit, also es gibt Grenzen und es gibt Gesetze, gegen die man nicht verstoßen darf. Und wenn wir in Deutschland zum Beispiel, wenn man rechtsradikale Dinge nicht sagen darf, weil wir eine Geschichte haben, wenn man nicht den sogenannten deutschen Gruß machen darf, wenn man nicht den Holocaust leugnen darf, dann ist das gut so, dass das so ist. Und wenn Leute denken, die Freiheit bedeutet aber, dass man das darf, dann checken die das nicht. Und dann muss man denen das auch immer wieder sagen. Also Freiheit heißt nicht, dass man alles darf. Freiheit, dass man respektvoll sein sollte. Das muss man immer dazu sagen. Und diese Art von Respektlosigkeiten, also ich verstehe natürlich ich verstehe Leute, die zornig sind, die wütend sind. Ich verstehe die Bauern, die gerade protestieren. Ich verstehe das alles. Aber man muss gucken, wie man protestiert. Und man sollte niemanden beschimpfen. Man sollte nicht gewalttätig gegen irgendjemanden sein. Man sollte cool bleiben.
Würden Sie denn sagen, das hat sich verändert? Bitte, ja. Das hat sich verschoben. Also da hat sich etwas verschoben, weil das, was Sie als eine Selbstverständlichkeit und Normalität einfordern, man sieht ja, dass bei Demonstrationen, das waren jetzt das Landwirte, ja, das war eine Gruppe, bei der man erstmal nicht vermuten würde, dass sie zu den Radikalen dieser Gesellschaft zählen.
Hat man bei Pegida auch nicht gedacht am Anfang. Also ich habe am Anfang auch versucht, Pegida in Dresden zu verstehen und habe gedacht, ja, da protestieren Leute gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrages und gegen irgendwelche Dinge, die sich eben stören. Und wir kommen ja im Osten aus einer Geschichte, dass das Volk sozusagen gesagt hat, wir sind das Volk und ich war zu feige, am 9. Oktober, an dem wichtigen Tag der Demo in Leipzig dabei zu sein, weil ich in der Woche davor dabei war und gesehen hatte, wie die Polizei reinknüppelt in die Demonstrierenden. Und es ist alles sehr kompliziert. Also man sollte versuchen, nicht zu verwechseln. Ich glaube, dass das wichtig ist.
Was nicht zu verwechseln?
Man sollte nicht versuchen zu verwechseln, dass man alles darf. Man darf nicht alles. Es gibt Sachen, die sollte man nicht tun. Ich finde gut, dass es Gesetze gibt. Ich finde gut, dass es Regeln gibt, an die wir uns halten sollten. Und wenn man die unterwandert, ist es nicht cool.
Aber ich meine, was sich da so ausdrückt?
Also ich finde übrigens auch, ich finde auf der anderen Seite zivilen Ungehorsam wichtig und richtig und gut. Ich finde es richtig und wichtig und gut, wenn man sich gegen Dinge wehrt, die vielleicht auch von einigen Richterinnen und Richtern als Straftaten ausgelegt werden. Also wir haben gerade in Dresden, haben wir jedes Jahr am 13. Februar, am Jahrestag der Bombardierung der Stadt, haben wir Nazis blockiert. Und das waren wirklich Nazi-Aufmärsche. Das waren ernsthafte Nazi-Aufmärsche. Da kamen Rechtsradikale aus ganz Europa zusammen. Und ich war selbst dabei, wie Hunderte von Menschen Deutschland über alles gesungen haben und Heil Hitler gerufen haben und Polizei steht daneben und macht nichts. Und dann ist es natürlich irgendwie schön, eine Menschenkette zu machen und zu sagen, hey, wir wollen das nicht. Aber noch klarer ist, sich auf die Straße zu setzen und zu sagen, Nazis haben hier nichts zu suchen. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass dieser Tag missbraucht wird, um irgendwelche Dinge zu erzählen, die unsagbar sind. Sie sind leider wieder sagbar geworden. Und man kann so weit gehen, wenn heute wieder David-Sterne an Häuser in Berlin gemalt werden, in denen Juden leben, dann ist das doch ein Alarmzeichen. Und dann sollten wir doch echt alle miteinander wach werden und merken, dass hier Dinge passieren. Mich ärgert das selbst, dass ich eigentlich so dystopisch in die Zukunft schaue, dass ich eigentlich denke, gerade in dem Jahr jetzt, in dem viele Wahlen vor uns liegen, in denen eine rechtsextremistische Partei sehr weit vorn liegt, mir fehlt da manchmal die Zuversicht und ich habe mir eigentlich vorgenommen, diese Zuversicht wieder zu kriegen. Und ich möchte immer wieder darauf hinweisen, dass wir zuversichtlich sein sollten und dass wir versuchen sollten, uns zu kümmern. Mhm. Das fällt mir manchmal sehr schwer.
Ich habe vielleicht ein kleines Angebot gerade frisch gehört, dieser Tage im Deutschlandfunk im Interview mit Steffen Mau, ganz wichtiger Soziologe, der sich ja nicht nur mit Blick auf Ostdeutschland, aber auch mit Blick auf die gesamte Gesellschaft so die Fragen stellt, was ich gefragt habe vorhin, was ist da eigentlich los? Ein bisschen wissenschaftlicher. Und der gesagt hat, naja, vielleicht dürfen wir das auch nicht verwechseln. Vielleicht erscheint die Politik polarisierter, als die Gesellschaft eigentlich ist. Aber das wäre jetzt meine Frage an Sie, der Sie ja rumkommen bei Konzerten, bei Lesungen und dergleichen mehr, wie Sie das wahrnehmen. Also ob das so ist, dass da Dinge einfach auch größer werden. Also auch, na, Sie haben es ja angesprochen, wir haben jetzt ein schwieriges Jahr 2024 vor uns, wo ja auch schon mancher Zeitungskommentator sagt, wenn wir jetzt ein halbes Jahr uns Sorgen machen, was im zweiten halben Jahr bei den Wahlen passieren kann, dann wird es möglicherweise auch passieren. Also auch so ein bisschen der Versuch, der Zuversicht da reinzubringen. Wie erleben Sie das? Also wenn Sie direkt Menschen begegnen bei Veranstaltungen, dann auch zum Beispiel in Greifswald, was ja dann letztendlich stattgefunden hat.
Ja, Greifswald sollte zuerst abgesagt werden von der Veranstalterin. Und ich habe dann gesagt, geht nicht, können wir nicht machen. Wir können das nicht von irgendwelchen Leuten vorschreiben lassen, was wir hier machen. Und es hat dann doch stattgefunden, aber eben unter Polizeischutz. Und wie ich das erlebe? Ich erlebe das als eine befremdliche Situation. Ich erlebe das. Also ich war am Tag darauf, war ich übrigens in Thüringen, in Schleusingen. Schleusingen, war das richtig? Ja, doch, ich glaube.
Wir haben hier einen Gast heute im Publikum, auch so halb aus Thüringen. Ja, ich sehe ein Nicken, ja. Hm?
Da war ich eingeladen, um eine Gegenveranstaltung zu machen zu einem sogenannten Gedenkmarsch für unsere Ahnen, für irgendwelche. Da war ein Friedhof mit Gräbern von SS-Leuten. Und da haben Nazis ja eine Demo gemacht mit Fackeln, mit straffen Liedern. Und das befremdet mich natürlich extrem, ja. Wenn was alles wieder möglich ist, was alles wieder sagbar ist, was alles wieder hingenommen wird und was alles vor allem eben auch nicht nur von ganz rechts außen hingenommen wird, sondern was irgendwie in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein scheint.
Also würden Sie sagen, dass sich da schon was verschoben hat?
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall hat sich was verschoben. Und auf jeden Fall sollten wir das nicht hinnehmen. Und auf jeden Fall sollten wir gucken, dass wir uns dem ganz klar entgegenstellen, weil wir wissen, wo das hinführen kann.
Der Musiker Sebastian Krumbiegel sagt das hier heute live im Humboldt-Forum. Und live im Humboldt-Forum heißt heute auch live am Piano. Die Musik kommt von Ihnen. Sie haben gesagt, Sie können im Prinzip eigentlich alles spielen. Aber es wäre super, also das ist so ein bisschen meine innerliche Sendungsregie, die ich jetzt habe, wenn Sie Mein rechter Platz spielen würden. Ich sage Ihnen auch, warum. Da stellen Sie nämlich selbst die guten Fragen, die ich Ihnen dann gleich stelle. Ja? Sebastian Krumbiegel im Humboldt-Forum.
Mein rechter Platz, der ist schon lange nicht mehr leer. Hier bei uns in Sachsen, so berichten die Ermittler. Die finstern Zeiten sind in Dunkeldeutschland lange her. Doch heut sagt hier so mancher wieder gern Heil Hitler. Wo sind eigentlich all die Nazi-Skins aus den 90ern hin? Was machen die heute? Was sind das für Leute? Ungefähr so alt wie ich. Die haben sicherlich, genau wie ich, damals Kinder gekriegt. Was machen die heute? Was sind das für Leute heute? Ich seh mich mal um. Mein rechter Platz, jetzt hör mal zu, es ist genug. Hier bei uns zu Hause halten wir den Laden sauber. Lass mal die Moschee im Dorf und lass das mit dem Hassen. Es ist doch nicht zu fassen. Ich glaub, ich muss dich rechts liegen lassen. Volksverräter, Lügenpresse, Deutschland peinlich, Abendland. Kleines Herz und große Fresse, Hand in Hand. Mein rechter Platz, der ist schon lange nicht mehr leer. Das wird erstmal so bleiben, es sind halt bewegte Zeiten. Besorgte, die nach unten treten, haben's bei mir schwer. Mit euch werd ich mich immer streiten. So wie ihr tickt, das kann ich nicht leiden. Nicht weinen, das lässt sich nicht vermeiden.
Sebastian, danke. Live am Piano. Dann hat auch die andere Hälfte des Publikums was von ihrer Frisur. Meine ist so
lange gleichfalls. Hinten, ne?
Das ist Sebastian Krumbiegel, man muss es glaube ich nicht sagen, Frontmann der Prinzen, aber eben auch solo unterwegs. Das ist eines ihrer Stücke, Mein rechter Platz. Wir bei uns in Sachsen, Sie merken schon, ich habe immer reingehört in Ihre Titel. Ne? Wir bei uns in Sachsen singen Sie. Und ich würde das auch gerne nochmal wieder als Stichwort nehmen, wenn wir so ein bisschen auf unsere Zeit und diese Tage schauen. Was ist denn los bei Ihnen in Sachsen? Wenn man sich so Umfragen anschaut, 33% AfD bis zu 37%, wobei das ist so eine Ziehwey-Umfrage, da haben ja Experten gesagt, sei mal vorsichtig mit solchen Umfragen, aber nichtsdestotrotz, das beschreibt ja, dass da auf einmal eine Partei, bei der wir sagen würden, die ist eigentlich von ihren Positionen her eine, die den Rand beschreibt, von der Stärke her, da wo König Kurt mal war.
Ja, es ist ja nicht nur in Sachsen so. Also ja. Natürlich ist in den ostdeutschen Bundesländern ist das extremer. Und das hat auch seine Gründe, die ich nicht alle kenne, aber die ich vermute, die viel mit Geschichte zu tun haben. Aber es ist ja auch nicht nur deutschlandweit so, es ist ja weltweit eigentlich so. Es ist europaweit so, wenn du dich umguckst in Europa, in anderen Ländern, wenn du nach Italien guckst, nach Schweden guckst, wenn du nach Ungarn guckst, das sind, wenn du in die USA guckst, es ist überall eine Entwicklung, die mich befremdet und nicht schön ist. Und was das mit Sachsen zu tun hat, weiß ich nicht. Also ich habe neulich gerade eine Rede gehört von Petra Köpping, unserer sächsischen Gesundheitsministerin.
Von der SPD?
SPD, die darüber gesprochen hat, dass in Sachsen die Übersterblichkeit bei Corona am größten war, aber nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit. Und das war schon eine Sache, wo ich auch gedacht habe, ja, liegt natürlich daran, dass die Leute sich nicht haben impfen lassen. Und ich weiß, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Ich weiß, dass man damit sehr vorsichtig sein muss. Und ich bin da vielleicht auch nicht mehr ganz so radikal, wie ich noch damals vor ein paar Jahren war. Aber es hat schon alles seine Gründe. Und woran das liegt, ich weiß es wirklich nicht so genau. Mhm. Leipzig ist eine Stadt, die da ein bisschen raussticht, möchte ich sagen. Leipzig ist für mich die coolste Stadt der Republik. Ist ein kleines gallisches Dorf inmitten eines Reiches, das schon irgendwie sein Ding macht.
Ja, so klein ja auch zum Glück gar nicht, ne? Aber das finde ich interessant insofern, als dass das ja auch die Frage stellt, wie begegnet man sich denn da gesellschaftlich? Also ist das, weil Sie fragen ja auch in Ihrem Lied, ja, was macht die eigentlich heute? Also die Ihnen in den 90er Jahren, und das ist ja jetzt nicht nur ein Bild, das ist ja auch realistischerweise so passiert, die Baseballschlägerjahre, wo Sie ja auch irgendwie Ihren Teil abbekommen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Was machen die heute? Also sehen wir da gerade im Prinzip eine rechte Subkultur, die jetzt lebensmäßig, also vom Lebensalter her, von den Positionen her, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Oder, das wäre jetzt der hoffnungsvollere Gedanke, hat sich das vielleicht politisch einfach auch ein Stück weit verschoben? Also ich meine, die Menschen haben früher weitgehend CDU gewählt in Sachsen oder auch in anderen Bundesländern.
Ich weiß ja gar nicht, ob das so positiver gedacht ist. Ja, also ich glaube ja genau das, dass es eben nicht mehr nur rechts außen ist, sondern dass die Mitte der Gesellschaft davon mittlerweile infiziert ist. Das finde ich ja das eigentlich Erschreckende. Also dass wenn Leute wie damals bei diesem, im November jetzt in Schleusingen, wenn da Leute daneben stehen, die applaudieren, wenn andere Leute mit Fackeln und mit schwarz-weiß-roten Fahnen durch die Gegend marschieren, dann ist das beängstigend, wirklich. Das finde ich echt beängstigend. Das finde ich viel schlimmer als in den sogenannten Baseballschlägerjahren, weil heute, ja, was machen die Leute heute? Die haben heute Autohäuser, die haben heute haben Handwerksfirmen, sind heute teilweise in der Justiz unterwegs, sind es ist ein Spiegel der Gesellschaft und es findet überall statt. Und ich, wie gesagt, ich möchte gern positiver denken, ich möchte sehr gern fröhlicher, glücklicher in die Zukunft gucken. Und das möchte ich gern dadurch tun, dass ich solche Lieder schreibe und dass ich immer wieder versuche, darüber auch zu reden. Und wenn ich hier so ein Podium kriege, darüber zu reden, freue ich mich. Und ich weiß, dass auch viele Leute davon genervt sind, dass sie sagen, hey, übertreib mal nicht. Aber wir werden uns wundern im September, wenn diese drei Landtagswahlen sind. Es wird nicht schön werden. Und es kann schöner werden, wenn wir uns kümmern. Das sage ich immer wieder. Und deswegen lass uns versuchen, die Leute zu unterstützen, die sich darum kümmern.
Aber wenn Sie sagen, reden, darüber reden, gelingt das dann auch noch, miteinander zu reden, also miteinander im Gespräch zu sein? Wenn Sie sagen, ne, das ist so Alltagskultur in den Vereinen, der Autohausbetreiber, ich vermute mal auch im Vorstand vielleicht des Elternrates in der Schule, überall, wo man sich eben begegnet in dieser Gesellschaft. Idealerweise sind das ja Orte, wo man noch miteinander im Gespräch ist und vielleicht auch etwas bewegt. Oder meinen Sie, und da habe ich manchmal so die Befürchtung, dass es das vielleicht eher ist und dann vielleicht gar nicht so viel bewegt, dass man eigentlich sowieso nur noch die erreicht, die man eh erreicht?
Das ist bestimmt so. Und trotzdem glaube ich auch, dass man die erreichen sollte, die man sowieso erreicht, um sie auch zu bestärken. Und ich glaube aber trotzdem auch, dass man noch viele Leute erreichen kann. Ich glaube, man kann viele Leute nicht mehr erreichen, gerade die irgendwelchen Verschwörungsmythen aufsitzen. Und das ist ja ein alter Hut, dass du Leuten, die Verschwörungstheorien hinterherrennen und die denen glauben, dass du mit denen versuchen kannst zu reden, dass sie dir aber einfach sagen, nö, das stimmt nicht und ich bin davon überzeugt, dass das so ist. Und das ist schwierig, aber ich würde niemals aufgeben, mit Leuten zu reden. Ich würde immer versuchen, das Gespräch zu suchen. Ich würde immer wieder versuchen, einfach daran zu appellieren, open-minded zu bleiben und ja, zuversichtlich. Ich würde gern wieder mehr Zuversicht bringen.
Ich hoffe, dass wir diesen Konjunktiv ausreichend auflösen heute. Aber die Frage, ne, miteinander reden, im Gespräch bleiben. Ich habe ja manchmal die Befürchtung, dass wir vielleicht auch zu schnell die Schotten dicht machen. Das ist jetzt vielleicht, wenn Leute ganz klar rechtsradikal auftreten, auch nur konsequent und richtig. Aber wir haben natürlich auch so andere Themenlagen. Und Sie wissen vielleicht, worüber ich rede, wenn ich das Stichwort des Preises nenne, des Löwenherz-Friedenspreises, den Sie bekommen sollten, den Sie dann aber doch letztendlich nicht angenommen haben. Unter anderem, weil dort Gabriele Krone-Schmalz mit ausgezeichnet werden sollte. Eine Journalistin, die ja und Autorin, die ja in dieser ganzen Russland-Ukraine-Frage eben eine Position bezieht, die vielleicht nicht so gut geheißen wird von vielen. Ich formuliere es mal vorsichtig, wo ich dann manchmal das Gefühl habe, was ist denn da los? Also Sie haben da ja auch Druck auf Social Media erlebt, Leute, die gesagt haben, wie kannst du, haben es da letztendlich nicht gemacht. Sind wir da manchmal vielleicht auch ein bisschen zu schnell, Kommunikation zu beenden, gerade mit denen, die einfach andere Positionen haben?
Das kann sein, ja. Es wurde mir auch vorgeworfen, dass ich da sozusagen nicht den Disput gesucht habe, aber ich hatte einfach Angst, in irgendein Fahrwasser zu geraten, das nicht meins ist. Und klar, wenn du ein Foto hast, wo Leute drauf sind, die in meiner Wahrnehmung schräge Meinungen haben, dann möchte ich das nicht. Und dann, ich glaube, dass das von meiner Seite aus richtig war, diesen Preis abzulehnen. Und ich habe übrigens nie öffentlich gesagt, dass ich das wegen dieser Dame, wegen Frau Krone-Schmalz nicht gemacht habe. Ich habe einfach nur gesagt, dass das Meinung in dem Umfeld mir nicht gefallen, weil ich mag auch nicht mit Dreck schmeißen und ich hab Respekt vor vielen Leuten, ich habe Respekt vor Leuten, die andere Meinungen haben, ich habe auch Respekt vor konservativen Menschen, ich habe keinen Respekt vor reaktionären Menschen, aber ich kann und da bin ich mittlerweile, glaube ich, auch alt genug, das zu checken, dass ich mit konservativen Menschen reden kann und ja, dass ich konservative Meinungen auch respektieren kann und dass ich vielleicht sogar selbst konservativer bin, als ich mir eingestehe oder als ich denke. Das weiß man ja auch nicht so genau. Also wo ich herkomme,
Tomatenkorn. Soll ja angeblich mit dem Alter auch ein bisschen kommen, ne?
Das glaube ich nicht übrigens. Das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, dass das eine falsche These ist, dass ich eher, je älter ich werde, dass ich da schon auch radikaler werde. Und ich meine radikal jetzt wirklich im Wortsinn radikal. Also an die Wurzel des Übels zu gehen und nicht gewalttätig, nicht extremistisch, sondern radikal. Ich glaube nicht an diese Theorie, dass man konservativer wird, wenn man älter wird. Ich beobachte es bei mir auf jeden Fall nicht.
Okay, gut. Das ist gut. Aber wenn Sie sagen, radikal an die Wurzel gehen, darf ich Ihnen, das ist eine schwierige Frage und das ist eine verfassungsrechtlich politisch unglaublich schwierige Frage. Sie dürfen sie mir auch gleich wieder zurückgeben, wenn Sie sagen, keine Lust drauf oder zu ambivalent. Es wird ja gerade diskutiert, ob man an die Wurzel geht. Ich komme nochmal auf die AfD und die Wahlen, die bevorstehen und eben ja auch das erwiesen rechtsradikale Profil, was uns die Verfassungsschützer sagen, beispielsweise mit Blick auf den Landesverband Sachsen. Die Debatte, muss man an die Wurzel ran, das heißt ein Verbotsverfahren prüfen.
Da reden so viele schlaue Leute drüber. Und also natürlich muss man, da waren wir ja vorhin schon, natürlich gehören Dinge verboten, natürlich gehört es verboten, den Holocaust zu leugnen. Und das ist richtig so. Es ist natürlich schwierig, wenn 35% der Menschen eine Partei wählen, die zu verbieten, dann kriegst du um die Ohren geknallt. Und das wird nicht so funktionieren. Zumal das ja auch nicht sicher ist, dass das wirklich am Ende erfolgreich ist, so ein Verbotsverfahren. Aber natürlich, also man kann die Meinung nicht verbieten. Du kannst eine Partei verbieten, du kannst einen Verein verbieten, aber du kannst nicht die Meinung in den Köpfen verbieten. Und da geht es darum, dass du das gesellschaftlich klärst, dass du das, und das, weil ich vorhin gerade über die Demokratie gesungen habe, am Ende ist Demokratie eine Sache, die nicht von oben geht, sondern Demokratie ist eine Sache, die wir alle gestalten müssen, um die wir uns alle kümmern müssen. Und einfach zu sagen, ich halte mich raus, Politik ist mir scheißegal, das ist nichts für mich, es ist ein Irrtum, glaube ich, weil wenn du dich raushältst, machst du einen Fehler. Und dann passieren Dinge, die nicht gut sind.
Sebastian Kumbüke sagt, dass der ja unter anderem auch in Leipzig seit Jahren schon das Musikfestival Leipzig zeigt Courage veranstaltet und mit betreibt, um genau das zu zeigen. Sie haben gesagt und haben das auch so als Prinzip, dass Sie, wenn Sie alleine unterwegs sind, als Solokünstler auf der Bühne, dass Sie dann nie was von den Prinzen spielen. Aber ich habe gehört, das ist auch nur so ein fast nie, oder?
Ja, es gab eine Ausnahme. Also mein guter Freund Danger Dan, der die großartige Platte Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt gemacht hat. Der hat seinen 40. Geburtstag in der Wuhlheide gefeiert, hier in Berlin. Und er hatte sich gewünscht, dass ich ein Lied mit ihm zusammen singe, weil er in seiner Kindheit auch die Prinzen gehört hat und das gut fand. Und da habe ich das gemacht. Aber eigentlich finde ich, solange es die Prinzen noch gibt, dass wir waren im letzten Jahr auf einer großen Tour, die mit 2 Jahren Verspätung stattgefunden hat, wegen der Pandemie. Und ich versuche immer zu sagen, solange es die Prinzen noch gibt, und ich hoffe, dass es die Prinzen noch lange gibt, wäre das nicht cool. Das wäre irgendwie uneinständig, wenn ich hier Prinzenhits spiele.
Ja.
Aber für euch mache ich...
Ich wollte gerade sagen, Das war jetzt vom Spannungsbogen wirklich gut aufgebaut. Vielen Dank dafür. Ich dachte schon, ich muss mein Programm ändern. Sebastian Krumbiegel, der Frontmann der Prinzen, mit einem Stück der Prinzen.
Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren. Und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an. Denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör. Und mein armes kleines Fahrrad steht alleine vor der Tür. Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum, das weiß ich nicht genau. Meinem Fahrrad werd ich treu sein, im Gegensatz zu meiner Frau. Niemals werd ich es verlassen, niemals werd ich von ihm gehen. Denn wir fliegen wie auf Wolken, weil wir uns so gut verstehen. Jeder Popel fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Mein Fahrrad ist nicht lila, denn das macht mich gar nicht an. Es ist auch nicht braun, weil ich braun nicht leiden kann. Nein, ich hab's blau angestrichen, vom Sattel bis zum Schlauch. Und ich find das äußerst passend, denn blau bin ich manchmal auch. Jeder Popel fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Wir fahren Fahrrad und wir sind immer schneller da. Von Leipzig bis nach Berlin auf dem Fahrrad sind wir immer schneller da.
Vielen, vielen Dank.
Mein Fahrrad. Sebastian Krumbiegel, großer Hit der Prinzen aus den 90ern.
Ja.
Ja. Wenn Sie mich gefragt hätten in den 90ern, aber da war ich auch noch ein bisschen jünger, ob Sie, die Prinzen, Sebastian Krumbiegel, ob Sie politisch sind, so mit Blick auf die ganzen Lieder, die Sie damals und die Hits, die Sie so hatten, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein.
Haben Sie nicht richtig zugehört?
Ja,
es ist ja alles politisch in irgendeiner Weise. Du kannst ja, also gerade eben habe ich gesungen, mein Fahrrad ist nicht lila, es macht mich gar nicht an, es ist auch nicht braun, weil ich braun nicht leiden kann. Mhm. Und das ist natürlich auch ein politisches Statement in irgendeiner Weise, was nicht so vordergründig ist, aber was schon auf jeden Fall ein Statement ist. Und wir haben Songs gehabt wie Bombe, wo wir uns natürlich klar positioniert haben. Aber ich glaube,
wenn ich gerade einhaken darf, weil mir ist es natürlich gerade, nachdem wir auch gesprochen haben, mit diesem Verweis auf das braune Fahrrad total aufgefallen. Wahrscheinlich habe ich das in den 90ern einfach komplett überhört und dachte,
das geht mir heute immer so, dass mich Leute ansprechen, die damals Kinder waren, die sagen, ich habe damals was ganz anderes gedacht.
Ja. Ja.
Und ich habe auch diesen Gedanken verstanden, ja. Aber ich finde es auch lustig, wenn man das dann eben später erst mitkriegt. Und da haben wir immer drauf geachtet, dass da schon verschiedene Ebenen in einem Text sind, dass man das so und so verstehen kann. Mhm. Weil es ist, am Ende muss jeder selbst gucken, wie er damit umgeht. Und am Ende kann ich kein Handbuch dazu rausgeben, das ist mein Lied und so ist es gemeint. Mhm. Das ist ja das Schöne an Musik und an Kunst, dass das jeder für sich so rezipieren kann, wie er es gern möchte.
Also ich höre jetzt auch bei Millionär die sozialkritische Note raus natürlich dann.
Kannst du gern machen,
ja,
wenn
du. Also kann man, ja.
Oder können Sie gern machen, Herr Professor.
Ja. Das war ja so eine, und ich sage das als, wir haben vorhin schon kurz gesprochen und da habe ich mich so als Grenzdeutscher bezeichnet, weil zwar Westdeutscher, aber wirklich direkt an der Grenze aufgewachsen, so.
Zum Osten, also von Osten.
Genau, genau. Da merkt man schon mal die Westperspektive, ne, ja, wenn ich das so erzähle, ja. Aber trotzdem, also wirklich so 300 Meter bis zum Zaun, als so 11, 12-Jähriger, als es dann vorbei war mit dem Zaun.
Immer rübergeguckt.
Immer rübergeguckt und auf einmal hat sich dann auch für uns die Welt nicht so sehr verändert wie für Sie, aber auch ein bisschen mehr als vielleicht in Stuttgart. Und ich fand das aber so interessant, also weil für mich waren die Prinzen auch sowas, das war so eine, auch ein Teil dieser schönen Erzählung am Anfang, die so gut funktioniert.
Warum sprechen Sie im Präteritum?
Naja, weil Sie ahnen, ne, wo es hingeht. Aber damals, Hansa Rostock auf einmal in der Bundesliga gut. Wolfgang Lippert durfte Wetten, dass moderieren. Die Prinzen waren ganz groß. Ja, man kann das wahrscheinlich noch um ein paar Dinge ergänzen. Und wo, glaube ich, so ganz schnell so das Gefühl da war, wow, diese Wiedervereinigung. Ja, super, funktioniert, alles toll. Alle sozusagen, ganz viele können ganz schnell ankommen. Ich sage das natürlich, weil wir, und das hätte mich jetzt echt gewundert, auf diesen Gedanken wäre ich wahrscheinlich nie gekommen, da mal so politisch beginnen zu denken, dass wir im Jahr 2024 oder 23, ja, Dirk Oschmann mit seinem großen Buch, Der Osten, eine Erfindung des Westens, eigentlich so eine unglaublich große Debatte haben, die zeigt irgendwie so richtig, stimmt dieses Hoffnungsbild vielleicht nicht.
Wie gesagt, ich versuche hoffnungsvoll zu bleiben und wenn dieser Satz wirklich stimmt, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört, den Willy Brandt mal gesagt haben sollte. Ich glaube, Nord- und Süddeutschland werden auch nie wirklich zusammenwachsen. Es wird immer ein kultureller Unterschied sein. Und natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Osten und Westen, na klar. Also, und das ist auch vielleicht gut so. Und vielleicht sollten wir auch gerade versuchen, kulturelle Unterschiede auch weiterhin zu pflegen. Ja? Wenn wir uns heute Innenstädte angucken in unserer Republik, da die gleichen wie ein Ei dem anderen, weil überall dieselben Läden drin sind und es gibt keine, ja, wir sollten versuchen, diese kulturellen Unterschiede zu pflegen und nicht zu verwischen, auch weltweit, ja.
Sebastian Krumbiegel ist hier heute unser Gast live im Humboldt-Forum in Deutschlandfunk Kultur und wir beginnen dieses Jahr 2024 mit einem Jahresthema, das wir uns gegeben haben, oder ich muss besser sagen, dass uns die Hörerinnen und Hörer des Deutschlandradios, also der drei Deutschlandfunk-Programme gegeben haben, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, in einer großen Abstimmung. Wir fragen das jedes Jahr, womit sollen wir uns denn intensiver beschäftigen? Und es ist dabei etwas herausgekommen, das klingt so.
Deutschlandfunk Kultur. Es könnte so schön sein. Wie gestalten wir Zukunft?
Es könnte so schön sein. Wie gestalten wir Zukunft? Die Entscheidung unserer Hörerinnen und Hörer, das, was Sie den ganzen Tag schon versuchen hier, nämlich den positiven Ausblick zu wagen. Deswegen fange ich jetzt den Satz mal an und Sie dürfen vervollständigen. Es könnte so schön sein, wenn...
Wenn sich die Leute nicht gegenseitig immer wieder auf die Mütze hauen, im Kleinen wie im Großen. Also wenn wir respektvoller miteinander umgehen würden, wenn wir andere Lebensentwürfe achten würden, im Kleinen wie im Großen, also auch im Großen, auch weltweit. Also ich habe neulich gerade wieder diesen Ausspruch gelesen von einem der Kosmonauten oder Astronauten, ich glaube, es war ein Kosmonaut, ich glaube, es war entweder Juri Gagarin, der erste Mensch im All, oder Sigmund Jähn, der erste Deutsche im All, der gesagt hat, wenn ich von draußen den blauen Planeten sehe, dann, oder wenn jeder Mensch müsste von außen mal den blauen Planeten sehen, dann würde er checken, was macht ihr eigentlich für einen Schwachsinn da unten? Warum führt ihr Kriege gegeneinander? Es geht darum, den Planeten zu retten. Und es könnte so schön sein, wenn das die Leute checken würden, aber ich glaube, das ist ein sehr frommer Gedanke und aber wir wollen ja zuversichtlich.
Genau. Deswegen machen wir mal konkret weiter. Was müsste denn passieren? Also vielleicht auch an kleineren Schritten. Oder vielleicht anders gefragt, wo sehen Sie, dass es funktioniert? Vielleicht übersehen wir auch manchmal, dass es ja an ganz vielen Ecken funktioniert.
Ich glaube, es funktioniert immer bei Leuten, die sich kümmern. Es funktioniert immer bei kleinen Vereinen. Es gibt viele kleine Vereine. Es gibt, wie gesagt, den ZIFT e.V. in Dresden. Es gibt Augen auf in Zittau, ein kleiner Verein. Es gibt in Döbeln den Treibhausverein. Es gibt viele kleine Vereine, die sich darum kümmern, dass wir genau diesen Respekt wahren und dass wir uns gegen Dinge wehren, die diesen Respekt ablehnen. Und wenn wir versuchen, die Leute zu unterstützen und wenn wir mit denen zusammenarbeiten, wenn wir die Leute stärken, dann sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Ich glaube, das gibt ganz viele Stellen, an denen positive Dinge passieren. Wir müssen sie nur wahrnehmen, wir müssen sie erzählen und wir müssen sie unterstützen.
Mir kommt da ein Gedanke, weil Sie vorhin auch sagten, als wir über diesen Preis reden, den Sie nicht angenommen hatten, ja, dass Sie da auch so ein bisschen dachten, naja, dann ist da dieses eine Foto, man sieht gemeinsame Personen drauf. Ist das auch ein bisschen die Krankheit dieser verkürzten Social-Media-Kultur, die wir haben?
Es lag mir vorhin auf der Zunge, das zu sagen, obwohl das natürlich dann gleich auch wieder so aussieht, als ob ich so ein unmoderner Mensch sei.
Nein. Ich Sie können Sebastian Krumbiegel auf Instagram folgen und auch auf Twitter, X. Ja,
ja, ich habe vorhin gerade über Twitter nachgedacht, als Sie es zitiert haben, weil ich will da definitiv raus. Ich will bei Twitter nicht mehr stattfinden. Ich möchte Twitter verlassen. Ich finde Twitter ein unsägliches Tool, eine schräge Plattform. Fuck Elon Musk, ey. Das ist wirklich, das geht gar nicht. Ich finde das ist schlimm. Das ist nicht schön und das macht mich krank. Und ich lese keine Kommentare mehr. Ich versuche meine emotionale Hygiene zu pflegen und möchte. Ich brauche das nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr irgendwie. Ich habe gern konstruktive Kritik. Ich habe gern Leute, die mich kritisieren wegen irgendwelcher Dinge, die ich gesagt oder getan habe. Aber ich mag nicht beschimpft zu werden von irgendeinem Internetmob, der nervt. Mhm. Und Twitter ist echt nicht cool. Twitter, Leute, geht bei Twitter raus. Ich werde Twitter verlassen. Ich werde bei Twitter nicht mehr stattfinden. Deutschlandfunk ist auch raus jetzt, finde ich total geil.
Ja, ja, wir haben diese Entscheidung getroffen. Aus Gründen, ja, ja. Obwohl, ich muss das sagen, ich habe dann daraufhin jetzt mit meiner ganz eigenen kleinen privaten Kapazität des Accounts dann einen schönen alten Demospruch, einen meiner liebsten Demosprüche aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung gepostet.
Bin ich ja gespannt.
Wir bleiben hier.
Wir bleiben hier.
Nein, also weil es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, also letztendlich ist es ja die Frage und Sie haben das beschrieben gerade im ganz Konkreten durch die Initiativen, die Sie unterstützen und hochhalten, also welchen Raum lässt man wem? Ja, also, zieht man sich zurück und überlässt dann den Raum den anderen?
Das ist richtig.
Das gilt natürlich im ganz Realen vor Ort wie auch im Digitalen. Ne?
Das stimmt natürlich, aber wenn es dich persönlich krank macht und wenn es dich persönlich einschränkt, dann geh weg da und beschäftige dich nicht mehr damit und überzeuge andere Leute oder versuche das den Leuten klarzumachen. Also mir haben so viele Leute gesagt, wer heute noch auf Twitter ist, der hat den Schuss nicht gehört. Und ich glaube, das kann ich mittlerweile echt so unterschreiben.
Ja, deswegen machen wir ja auch und deswegen freue ich mich sehr, Sebastian Krumbiegel, dass Sie heute hier sind. Ich muss gleich fast sagen, hier waren. Dass man sich Zeit nimmt für ein Gespräch, eine gute Stunde lang im Radio, weil man dann, glaube ich, wirklich ganz andere Töne und Zwischentöne auch unterbringen kann, als in dieser Kurzkommunikation, an die sich so viele gewöhnt haben. Und natürlich, wenn man sie da...
Das sollen ja auch ausschließlich extrem intelligente Leute zuhören. Ja? Nur schlaue Leute vor den Reihen.
Ja, ja, ja. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was für dieses Publikum hier, dieses wunderbare Live-Publikum im Humboldt-Forum gilt. Der Applaus, den Sie jetzt geben, der ist für Sie selbst. Und ein Live-Publikum, das ist so eine kleine Vermutung, Sebastian Krumbiegel, die wahrscheinlich auch gekommen sind, um Sie noch einmal spielen zu hören. Was hätten Sie denn noch? Was haben Sie denn noch im Repertoire jetzt für uns im Angebot?
Ich hoffe, ein zuversichtliches Lied. Ich hoffe, ein Lied, das nichts Negatives transportiert, sondern das eigentlich ein bisschen mein Credo ist.
Okay.
Meine Nation sind die Liebenden auf der ganzen Welt grenzenlos. Küssen und nicht hassen, bleiben und nicht verlassen, blickt nicht zurück im Zorn, heut wird die Liebe neu geboren. Meine Nation sind die Liebenden auf der ganzen Welt grenzenlos. Meine Nation sind die Liebenden, die lieben auf der Welt. Sanftheit ist nicht gleich Dummheit, Liebe ist unsere Stärke, Rücksicht ist nicht gleich Schwäche, Weichheit ist unsere Härte. In uns lebt das Licht, Glück zu empfinden. Es ist ganz einfach, wir brauchen nur die Kerze anzuzünden. Meine Nation sind die Liebenden auf der ganzen Welt grenzenlos. Meine Nation sind die Liebenden
die Lieben auf der Welt. Ich träum davon, wie es wär. Ich glaub daran, das ist gar nicht schwer. Ich stell mir vor, das könnte es geben, dass alle Wesen in Liebe leben, die Liebenden. Welt grenzenlos. Grenzenlos.
Sebastian Krumbiegel, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Deutschlandfunk Kultur. Ich bedanke mich.
Danke sehr.